Okay, erstmal der erste Vers. Schauen wir uns den ersten Vers an. Das ist, womit wir uns heute befassen. Ihr braucht ihn nicht aufzuschlagen, der ist kurz genug. Ich sage, ich führe euch da durch. Ich muss ihn vor mir haben, aber ihr müsst gar nicht. Ihr müsst mir nur zuhören. Der erste Vers legt die Grundlage für dieses ganze Geistestraining. Ja, was sagt es? Er sagt, fest entschlossen, das höchste Gute für alle Wesen hervorzubringen. Also fest entschlossen, das höchste Gute für alle Wesen hervorzubringen. Was ist das höchste Gute? Das höchste Gute ist natürlich Erwachen, Erleuchtung. Ja? Nichts anderes kann wirklich das übertreffen. Das allerhöchste Gute, was zu erreichen gibt, ist diese Seinsweise, in der wir völlig begreifen, völlig verstehen, völlig sehen, wie die Wirklichkeit beschaffen ist und deswegen nicht mehr leiden, weil wir nicht mehr gegen die Wirklichkeit kämpfen. Wir sind also, sagen wir als erstes, fest entschlossen, dieses höchste Gute für alle Wesen hervorzubringen, für alle Wesen zu entwickeln. Und wir kennen solche Sätze aus der Puja. Ja, in der Puja sagen wir ähnliche Sachen im letzten Abschnitt der Puja, wenn wir sagen, ne, in der Abgabe Verdienste, wenn wir sagen, ich gebe bedenkenlos alles hin, alle meine Verdienste, alles gebe ich bedenkenlos hin, um das Heil aller Wesen zu bewirken. Ja? Also wir sagen diese Sätze schon, leichtsinnig genug in der Puja. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Sätze sagt. Mir ist manchmal mulmig, wenn ich das sage, und gleichzeitig ist so eine grimmige Entschlossenheit, so eine leidenschaftliche Kühnheit, aber so eine Mischung aus beiden. So, ne? Weil was man da sagt, ist echt groß. In gewisser Weise, jedes Mal, wenn man den letzten Abschnitt der Puja spricht, das ist eine Art Bodhisattva-Gelübde, was wir da ablegen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst war. Vielleicht macht ihr nie wieder eine Puja jetzt. Aber was wir da sagen, ist echt stark. Also wir kennen solche Aussagen. Das ist jetzt nicht neu für uns. Und wenn wir solche Aussagen machen, in dem Moment bekennen wir uns zu diesem Ideal. Wir sind natürlich noch nicht da. Ja, natürlich in 90% der Fälle arbeiten wir aus eigenem Interesse im Alltag. Aber in dem Moment, wo wir das sagen, meinen wir das und versuchen das so sehr wie möglich zu meinen und wirklich zu sagen, das ist, was wir möchten. Ja, wir bekennen uns zu diesem Ideal des Bodhisattva. Ja, im Mahayana-Buddhismus ist sozusagen, es ist nicht so, dass man erst für sich selbst praktiziert und wenn man dann eine gewisse Tiefe von Praxis hat, dann kann man das langsam auf andere ausdehnen, sondern eigentlich wird es auf den Kopf gestellt im Mahayana. Der Bodhisattva hat so ein Mitgefühl und er sieht die Welt, er macht die Zeitung auf, er guckt Fernsehen, er sieht sich die Welt an und er hat so ein Mitgefühl, so ein tiefes Mitgefühl und er denkt, ich will das beheben, ich will das lindern, ich will das dafür tun. Und dann fragt er sich, wie kann ich das tun? Und die einzige Weise, wie man das wirklich lindern kann, wirklich, wenn man ein bisschen reflektiert, ist, indem man Weisheit in diese Welt reinbringt. Ja, weil die Quelle alles Leides ist unsere Verblendung. Das heißt, wir müssen Weisheit, wir müssen erwachen, wir müssen ja, Weisheit in die Welt hineinbringen. Und das bedeutet, dass wir selbst praktizieren müssen und anderen unterstützen zum Praktizieren. Und dann, wenn der Bodhisattva das begriffen hat, dann legt er dieses Gelübde ab, was oft sehr tief berührend ist. Und natürlich, wenn wir diesen Vers rezitieren, fest entschlossen, das höchste Gute für alle Wesen hervorzubringen, können wir uns fragen, ja, warum praktiziere ich eigentlich? Also das ist eine Reflexion. Wir werden uns auch morgen an dem Tag, werdet ihr euch mit dem Vers befassen zu Hause, hoffe ich. Und dann könnt ihr euch fragen, warum praktiziere ich eigentlich? Also sich das mal wirklich ganz ehrlich zu fragen. Was sind meine Motive? So sein Herz zu befragen. Wirklich so tief sich zu befragen, was suche ich eigentlich? Warum mache ich das? Warum gehe ich in ein buddhistisches Zentrum? Warum bin ich Mitra geworden oder Ordensmitglied? Und wahrscheinlich finden wir eine Menge gemischte Motive. Das ist sehr wahrscheinlich. Natürlich ist ein großer Anteil dessen, warum wir praktizieren, dass wir unsere eigene Not lindern wollen. Ja, wahrscheinlich ist keiner hier, der wirklich frei davon ist, dass wir praktizieren, weil wir wissen, wenn wir meditieren, wenn wir Metta entwickeln, geht es uns besser. Wenn wir achtsamer sind, machen wir weniger Mist, den wir nachher ausbügeln müssen. Aber wahrscheinlich, wenn wir tiefer schauen, vermute ich, dass wir alle auch was finden, was weitergeht als nur dieses eigene Interesse. Wenn wir wirklich unser Herz tief befragen, Ist da auch eine Sehnsucht vielleicht nach etwas viel weiter umspannendem? Nicht nur, dass es mir besser geht, sondern irgendwie was Fundamentaleres, Globaleres, Existenzielleres. Und es gibt so eine Form von meditativer Übung, die ich manchmal auch schon auf Retreat gemacht habe. In Englisch nennen wir die Heart Wish, der Herzenswunsch. Man sitzt einfach da und fragt ganz tief in der meditativen Verfassung sein Herz: Herz, was möchtest du eigentlich? Was ist dein tiefster Herzenswunsch? Manchmal muss man sitzen und lauschen und warten und in sich hineinspüren. Vielleicht mögt ihr das morgen mal machen, wenn ihr zu Hause meditiert. Und sehr oft findet man einen Wunsch und wenn man tiefer geht, ist da drunter noch was anderes. Wenn man tiefer geht, ist da drunter noch was anderes. Aber wirklich nicht aus dem Kopf heraus zu antworten, sondern wirklich das Herz zu befragen. Was ist das Tiefste, was ich mir wünsche? Und sehr oft ist das was, was über uns selbst, über unsere eigene Kleinheit hinausgeht. Schaut mal, ob ihr das findet. Und noch fundamentaler überhaupt, ne, wenn wir uns fragen, praktiziere ich für das Wohl anderer, können ich fragen, praktiziere ich überhaupt, bin ich überhaupt fest entschlossen, das höchste Gute zu erreichen? Lass mal die anderen ganz beiseite. Ja, oder denke ich, okay, bisschen Dharma, bisschen Achtsamkeit, bisschen netter, ne? Also machen wir das so, wie Slavoj Žižek sagt. Ist das ein bisschen so Feintuning, damit wir besser mit dieser stressigen Welt klarkommen? Bin ich fest entschlossen, das höchste Gute zu erreichen? Im Grunde genommen haben wir das vorhin alle gesagt. Wir haben Zuflucht zum Buddha genommen, als wir die Zuflucht und Vorsätze rezitiert haben. Wenn ich die Zuflucht zum Buddha nehme, dann sage ich, das will ich werden. Das ist, was wir sagen. Wir sagen nicht, oh toll, dass es dich gibt und gib mir mal ein bisschen Metta. Das können wir auch machen, aber hauptsächlich sagen wir, das will ich werden. Ich will das werden. Aber ist das auch so? Ja? Bin ich fest entschlossen oder sehe ich den Dharma bloß als Technik, um ein bisschen besser klarzukommen mit dieser Welt? Und wenn man zur Erkenntnis kommt, dass man eigentlich nur ein bisschen besser klarkommen will mit der Welt, nicht wirklich vorhat, danach zu streben, dieses höchste Gute, Erwachen zu erreichen, dann ist man eigentlich gar kein Buddhist. Ich meine, es ist immer trotzdem noch gut. Ja? Also es ist super, wenn Leute Achtsamkeit und Metta üben und keine Buddhisten sind. Säkulärer Buddhismus hat seinen Wert, Achtsamkeit, die vom Buddhismus getrennt sind, hat ihren Wert. Die Welt wäre toll, wenn mehr Menschen Achtsamkeit und Metta üben würden, ob sie Buddhisten sind oder nicht. Aber wenn wir Buddhisten sind, Buddhistinnen und Buddhisten, dann heißt es, dass wir mehr wollen als nur ein bisschen Achtsamkeit und Metta, dass wir wirklich dieses höchste Gute erwachen wollen. Okay, das ist erstmal ein bisschen fern alles, ne? So, ich will das höchste Gute zum Wohle aller Wesen erreichen. Das ist der Kontext, so der Horizont, aber fühlt sich vielleicht ein bisschen weit weg an. Aber der Vers geht ja noch weiter. Der sagt, was ich jetzt tun will. Und was ich jetzt tun will, ist, ich will lernen, diese Wesen immer liebevoll ins Herz zu schließen. Egal wie weit Bodhicitta weg ist, wie weit Erleuchtung weg ist, ich will jetzt lernen, ich will mich jetzt darin üben, Wesen immer liebevoll ins Herz zu schließen. Viel konkreter. Und das kennen wir natürlich aus der Metta-Bhavana, das üben wir auch jetzt schon. In den Kommentaren zu diesem Vers wird immer sehr viel Wert auf das Wort cherish gelegt. Also ich habe irgendwie das ganze Material dazu immer auf Englisch gehört. Auch Retreat, was ich gemacht habe, war auf Englisch. Und in all den Übersetzungen dieses Verses heißt es cherish all beings. Und das ist so eines dieser Worte, was genau, Steffi guckt schon ganz grimmig, weil sie auch schon Übersetzungserfahrung hat. Es gibt manche Worte, die uns Übersetzer wirklich zur Weißglut bringen oder wirklich zur Verzweiflung treiben. Cherish heißt schätzen, wertschätzen, aber im Englischen ist das ein viel wärmerer Begriff als wertschätzen. Also wenn ich jemanden wertschätze, das kann ziemlich distanziert und kühl sein. Cherish ist ein ganz warmes, zugewandtes Schätzen. Man könnte es auch als lieben übersetzen, aber das ist wieder ein bisschen anders. Man könnte es auch übersetzen als pflegen und hegen. Ja, etwas pflegen, hegen oder behüten. Wir haben schon mit diesem Wort gekämpft, als wir die Losungen für den Stupa in Vimaladhatu übersetzt haben. Auf dem Stupa sind noch auf den drei Seiten diese dreifache Losung von Dabdo Rinpoche eingraviert. Und die erste im Englischen ist Cherish the Dharma. Liebe den Dharma ist ein bisschen sentimental. Schätze den Dharma ist ein bisschen kopfig. Also wir haben da wirklich lange dran gekämpft und bewahre den Dharma ist ehrlich gesagt nicht eine richtig gute Übersetzung, aber es war die beste, die wir finden konnten. Ja, es ist eigentlich mehr schätze liebevoll, fürsorglich den Dharma. Das war aber zu lang. Okay, also wir haben das hier übersetzt mit liebevoll ins Herz schließen. Ja, es ist, ihr werdet in anderen Übersetzungen andere Formulierungen finden. Aber was wir versuchen, ist, Wesen liebevoll ins Herz zu schließen. Und nicht nur Wesen, sondern alle Wesen. Wie kann einem das gelingen? Also wir kennen das ja aus der Metta-Bhavana. Wie gehen wir an Metta-Bhavana dran? Wir fangen bei uns selbst an. Und das ist nicht zufällig, das ist absolut wichtig, dass wir bei der Metta-Bhavana bei uns selbst anfangen. Dahinter liegt nicht nur psychologische Erfahrung, sondern eine ganz wichtige buddhistische Erkenntnis. Der Buddhismus lehrt nämlich, wir werden mit bestimmten fundamentalen Haltungen oder Ansichten geboren. Wir kommen in diese Welt schon mit einer bestimmten Sichtweise, die wir mitbringen. Die haben uns nicht angeeignet, sondern die haben wir mitgebracht, die sozusagen, wenn wie in unser Erbgut sozusagen eingeschrieben. Und das sind die Atma-Kleshas, vier Atma-Kleshas. Man könnte sagen, das sind vier Haltungen oder Ansichten, vier Brillen, mit denen wir geboren werden. Und die haben alle mit Atman zu tun. Atma, das Selbst. Also eine dieser Ansichten ist zum Beispiel, dass wir ein Selbst haben. Das ist nicht irgendwie, dass wir irgendwann in diese verrückte Vorstellung geraten sind, sondern das ist von klein auf, ist wie wir die Welt sehen. Hier bin ich und da ist die Welt. Hier ist das Subjekt, da ist das Objekt. Ja, wir haben vielleicht erst mit 2,5 Jahren gelernt, ich zu sagen, aber wir haben vorher schon das so wahrgenommen, als hier ist das Ich und da ist die Welt. Das ist Atma Drishti, die Sicht vom Selbst. Eine fundamentale Art, wie wir die Welt erleben, als getrennt in Subjekt und Objekt, in Ich und andere. Und ein andere, die damit zusammenhängt, ist Atma Sneha. Das ist eine Art Selbstverliebtsein oder Selbstliebe, Selbstzuneigung. Wir werden geboren mit dieser Neigung, unsere eigenen Bedürfnisse sehr, sehr wichtig zu nehmen, mit der Haltung, mit der Fühlweise, dass wir das Wichtigste sind. Ja, wir sagen manchmal ja so im Scherz, ja, wir sind das Zentrum des Universums, aber jeder ist tatsächlich, empfindet sich tatsächlich als Zentrum des Universums. Ja, also das Universum, ich sehe euch, ihr seid ja um mich herum, ja, also ich bin offensichtlich das Zentrum. Und jeder von euch empfindet das genauso. Ja, wir bringen diese Sichtweise mit, die ist sozusagen in uns eingeschrieben. Ja, wir sind das Wunderbarste, das Zentralste, das Wichtigste in dieser Welt. Ja, natürlich, unser Kopf sagt, das stimmt nicht, aber ehrlich gesagt, unser Fühlen sagt, so stimmt das, so ist das, oder? Das Interessante und was sehr beruhigend ist, ist, diese Atma-Kleshas sind ethisch neutral. Ja, wir können nichts dafür. Wir bringen die mit. Ja? Also sich um sich zu drehen und zu denken, dass man überhaupt ein Ich ist, ist erstmal nichts Böses, da können wir nichts für, das bringen wir mit. Es bringt nichts Gutes. Also es ist sozusagen die Quelle viel Unheils, aber es ist nicht unsere Schuld. Ja? Wir brauchen uns dafür nicht zu schämen erstmal. Aber aus diesen Kleshas, aus diesen Atma-Kleshas entspringen viele Gedanken, Handlungen, Taten, die dann wirklich viel Elend verursachen. Aber diese Haltungen an sich erstmal, diese Atma-Kleshas sind ethisch neutral. Und in der Metta-Bhavana nutzen wir das, ja? Das ist die Basis, dass wir diese Art von Selbstzuneigung haben, diese in uns mitgebrachte Selbstliebe, Selbstzuneigung. Wenn wir da dran kommen, das ist die Basis von Metta. Von da aus können wir das ausweiten. Wenn ihr jetzt zu denen gehört, die sagen, oh, mir fällt Selbstliebe schwer. Ich weiß, dass es viel in der Biografie Dinge passieren kann, die diese unmittelbare Selbstliebe überdecken können oder pervertieren können oder überlagern können. Aber selbst sowas wie Selbsthass oder Selbstabneigung, wenn man da drunter guckt, ist immer noch irgendwie ein Eigeninteresse. Müsste man ein bisschen auseinanderklamüsern, wie das zusammenhängt. Aber selbst unter Selbsthass, wenn man schaut, ist immer noch ein um sich selbst drehen. Und ja, sich selbst für das Wichtigste halten. Das heißt, in der Metta-Bhavana und auch in der Arbeit mit diesen 5 Versen fangen wir an mit diesem angeborenen Gefühl von Selbstliebe und Weiten aus. Und dafür benutzen wir unsere Vorstellungskraft. Vorstellungskraft ist absolut wichtig in Dharma-Praxis. Eine tiefe, tiefe, weite Vorstellungskraft. Ihr kennt diese Reflexion, die findet man auch schon im frühen Buddhismus. So wie ich mich selbst für wichtig halte, so hält sich jeder andere auch für wichtig. Ja, das zu reflektieren, zu verstehen, so wie ich denke, ich bin das Zentrum des Universums, so empfindet jeder andere sich auch. als Zentrum des Universums. So wie ich das Gefühl habe, ich bin ganz wichtig und kostbar und alles geht um mich. So empfinden andere auch. So wie ich glücklich sein will, möchte jedes andere Wesen glücklich sein. So wie ich nicht leiden will, möchte jedes andere Wesen nicht leiden. Es gibt so ein Zitat, was bei uns öfter kursiert, weil das Sangharakshita mal in einem seiner Bücher geschrieben hat. Ich glaube, es ist ein Zitat, meine ich, von Shelley: Das Geheimnis der Liebe ist die Vorstellungskraft. Und es stimmt. Ohne Vorstellungskraft keine Liebe. Ja, wir müssen das, was wir für uns selbst fühlen, uns vorstellen lernen, dass andere das für sich selbst auch fühlen. Also Liebe ist eine ganz große Übung in Vorstellungskraft. Empathie ist ein sich hineinversetzen in die Haut eines anderen. So eine schöne Aussage, ne, in der deutschen Sprache, so eine schöne Metapher, sich in die Haut eines anderen zu versetzen. Wirklich vorzustellen, ich gucke durch dessen Augen die Welt an. Ich bin in seiner oder ihrer Verfassung und gucke durch ihre Augen die Welt an. Das ist eine Übung in Vorstellungskraft, in Empathie. Und so arbeiten wir in der Metta-Bhavana. Und manchmal ist das recht einfach. Manchmal fällt uns das, sitzen wir in der Metta-Bhavana und wir merken, das können wir machen. Diese natürliche Neigung des Geistes zur Selbstliebe können wir ausdehnen und merken, andere lieben sich auch selbst. Ja? Wir können es ausdehnen, wenn da kein Konflikt von Interessen ist. Aber sobald da ein Interessenskonflikt ist, wird es plötzlich unglaublich schwer. Ja, so wenn ich da sitze und ich übe Metta, dann kann ich mich in so viele Menschen hineinversetzen und Liebe empfinden. Ja, ich kann mich auch in einen Terroristen hineinversetzen und irgendwie Mitgefühl empfinden. Aber wenn es dann in die konkreten Situationen des Alltags ist, wo das mit meinen Interessen in diesem Moment in Konflikt steht, dann sieht das ganz anders aus. Und ich hatte diese Gelegenheit, ich erzähle das einfach gerade vorgestern, ich konnte diesen Mechanismus so beobachten, es war so demütigend. Ich kam von einer Einzelklausur, 9 Tage wunderbare Einzelklausur im Wald, tolle Geistesverfassung, motiviert, Bodhisattva-Ideal, also Metta, Hülle und Fülle. Ich komme nach Hause und bevor ich die Haustür aufgeschlossen habe, sehe ich die Blumen auf der Fensterbank. Eine schon ganz schlapp, nicht begossen. Und dann gehe ich auf die Terrasse und einer meiner Balkonkästen, die ich so geliebt und gepegt habe, ist vollkommen, also vollkommen schlapp. Ja, meine schönen gelben, leuchtenden Blumen sind nur noch krümeliges, gelbes, welkes Zeug. Und ich konnte diesen Mechanismus so sehr beobachten. Also ich konnte dieses Atma-Sneha, diese Selbstliebe beobachten, diesen Schmerz. Und boah, ich habe mich so gekümmert. Und die waren schon nach den Sommerferien schon so mitgenommen. Dann habe ich die aufgepäppelt. Und ich liebe diese Blumen. Die waren so schön. Und die hätten jetzt noch 2 Monate geblüht. Also ne, so zu sehen, dieses eigene Interesse spüren. Und dann den Versuch zu sehen, okay, Anissa hatte eine volle Woche. Mein Mann hatte mich reinzuversetzen. Ja, mein Mann hatte eine volle Woche und der hat gekocht und den Liegenblumen, der hat es echt nicht gesehen. Und dann so zu sehen, wie sofort wieder ich zurückspringe in den Default-Mechanismus. Die Default-Haltung ist ich. Ja, die Default-Einstellung ist ich, meine Bedürfnisse. Und das andere ist mühevolles auszudehnen. Und ich konnte wirklich sehen, wie das immer hin und her ging. Oh, meine schönen Blumen, wie kann man? Und dann natürlich geht das, ne? Also Atma-Sneha ist karmisch neutral, aber der nächste Schritt ist, wie können die so unachtsam sein? Das ist nicht mehr karmisch neutral. Das ist eindeutig Aversion und Schuld suchen. Und dann mich wieder rein zu versetzen. Ja? Mein 15-jähriger Sohn, ich habe mit 15 auch keine Blumen gesehen. Ich meine, kein 15-Jähriger ist wie Blumen seiner Mutter. Und dann wieder kippt es wieder zurück in mein eigenes Interesse. Und ich konnte richtig sehen, wie ne, diese Bemühung auszudehnen, ist eine Bemühung. Und das Zurückschnappen in das eigene Interesse ist der Automatismus. Und damit arbeiten wir mit dem Vers. Ja? Das heißt, wir üben es in den Situationen, wo es einfach ist, und wir üben es in den Situationen, wo es knirscht. Und das Wichtige für unsere Praxis ist, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, oh my God, jetzt so, ne, alle Wesen liebevoll ins Herz zu schließen, das kann ich nicht. Jeder Moment, wo wir diesen Impuls setzen, zu versuchen, vom eigenen Interesse wegzugehen und uns in den anderen einzufühlen, jeder dieser Momente ist karmisch extrem machtvoll. Also ethische Übung, in Ethik geht es darum, unsere karmischen Impulse zu setzen und daraus, jeder karmische Impuls hat eine Wirkung, wie nur so eine Art Schneeballeffekt. Das heißt, jeder Moment, in dem ich von meinem, oh, die schönen Blumen, rausging, in mich versuchen reinzuversetzen, warum haben die jetzt vergessen zu gießen, ist karmisch extrem wertvoll. Und dann schnappt es wieder zurück und dann mache ich den nächsten Impuls und versuche wieder aus mir rauszugehen, in das Einfühlen, in die anderen. Und jeder dieser Momente zählt. Ja, ist nicht schlimm, wenn es immer wieder zurückschnappt in die Ausgangsposition. Wichtig ist jeder Moment, wo wir aus dieser Ausgangsposition rausgehen und uns in den anderen hineinversetzen. Mit Empathie und Liebe. Sogar jeder Moment, wo wir es versuchen, es uns aber nicht gelingt, ist karmisch wirksam. Ja, auch das ist wichtig. Jeder Moment in der Metta-Bhavana, wo wir versuchen, Metta zu entwickeln, auch wenn unser Herz sich tot und vertrocknet anfühlt, jeder Moment, wo wir ein impulssetzendes versuchen, ist karmisch wirksam. Egal, wie sich das Herz danach einfühlt. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Okay, und dann gibt es noch einen dritten Teil in diesem ersten Vers. Die Wesen, die kostbarer als wunscherfüllende Juwelen sind. Ja, was heißt das? Wesen sind kostbarer als wunscherfüllende Juwelen. Es gibt im Buddhismus dieses wunscherfüllende Juwel, der Chintamani, den der Avalokiteshvara in seinen Händen hält vor dem Herzen. Und ähnliche Symbole gibt es auch in anderen Kulturen. Es sind, ja, ein wunscherfüllendes Juwel ist ein mythisches Objekt, was alle Wünsche erfüllt. Das heißt, zu sagen, dass alle Wesen kostbarer sind als ein wunscherfüllendes Juwel, ist eine ungeheuer große Behauptung. Okay, dass Wesen kostbar sind, kann man ja verstehen, aber so kostbar, wenn ich jetzt wirklich die Wahl hätte zwischen manchen Leuten und einem wunscherfüllenden Juwel. Mal ehrlich. Aber der Vers sagt, alle Wesen sind kostbarer als wunscherfüllende Juwelen. Und zwei Reflexionen können uns helfen, das so ein bisschen zu erforschen, zu verstehen. Das eine ist, andere Wesen sind die Quelle all unseres Glücks. Es gibt nichts an eigenem Glück, an eigenem Wohlsein, was nicht mit anderen Wesen zu tun hat. Unsere Lebensgrundlage, ja, wir wären nicht am Leben ohne andere Wesen. Wir hätten keine Nahrung ohne andere Wesen, ja, wenn wir heute Abend unser Abendessen essen oder gleich unsere Mittagspause. Nichts davon wäre auf diesen Tellern, wenn nicht viele dafür gearbeitet hätten, die heute nicht hier sind. Unsere Kleidung ist abhängig davon, dass viele Wesen dafür gewirkt haben, die Baumwolle anzubauen und den Stoff herzustellen und die Kleidung. Aber nicht nur das, nicht nur unsere basale Lebensgrundlage, auch unsere psychologischen Bedürfnisse. Wir haben ein ganz tiefes psychologisches Bedürfnis nach irgendeiner Form von Verbundenheit mit anderen. Wir sind zutiefst soziale Wesen. Ja, könnten wir glücklich sein, wenn es keine anderen Menschen gäbe? Eine Horrorvorstellung. Irgendwie hatte ich manchmal so als Teenager so einen Atomkrieg und mysteriöserweise bin ich der einzige Mensch, der überlebt hat. Was für eine Horrorvorstellung. Es gibt einen Film, habt ihr vielleicht mal gesehen, Die Wand, auch als Roman. Ich habe den Roman nicht gelesen. Extrem bedrückend. Eine Frau in einem abgelegenen Alpental. Irgendetwas passiert, man weiß nie was. Aber plötzlich ist dieses Tal abgeschieden vom Rest der Welt und man weiß auch nicht, ob der Rest der Welt noch wirklich existiert. Und sie lebt da jahrelang vollkommen alleine. Allein in einem Universum für sich alleine. Extrem bedrückende Verfilmung. Und ich glaube nicht, dass der Roman weniger bedrückend ist. Also wir könnten nicht leben und glücklich sein ohne andere. Und natürlich spirituell. Ja, unsere Spiritualität wäre nicht möglich ohne andere. Wenn der Buddha nicht wäre, wenn unsere Lehrerinnen und Lehrer nicht wären, wenn der Sangha nicht wäre, wir hätten gar nichts zum Praktizieren. Also jedes Fitzelchen, jedes noch so kleine Fitzelchen unseres Glücks hat mit anderen zu tun. Selbst wenn ich in meiner Einzelklausur sitze im Wald und denke, bin ich froh, dass ich jetzt gerade keinen um mich habe. Bin ich froh, hier einsam zu sein. Ich kann da nur einsam sein, weil jemand diese Hütte gebaut hat, weil mein Ehemann so freundlich war, die Kinder in der Zeit zu versorgen, weil ich das Geld habe, dahin zu fahren, weil ich ein Auto habe, mit dem ich dahin gefahren bin und so weiter. Ja. Also auch die Momente des Glücks, wo wir das Gefühl haben, die haben jetzt nichts mit anderen zu tun. Wenn wir reflektieren, haben die mit anderen zu tun. Sie wären nicht möglich gewesen ohne andere. Aber es gibt noch eine tiefere Bedeutung, noch eine tiefere Reflexion, warum andere die Quelle unseres Glücks sind oder warum andere Wesen so überaus kostbar sind. Dann können wir uns fragen, was ist denn die Quelle all unseres Leids? Was ist die Quelle all dessen, was uns plagt? Da kann man jetzt Schicht um Schicht runtergehen. Ja, mein Vorgesetzter. Blablabla. Aber wenn wir tiefer und tiefer runtergehen und wir haben natürlich unsere Grundlagen gelegt mit Dharma-Studium und Reflexion, dann wissen wir, die tiefste Quelle aller unseres Leids ist letzten Endes unsere selbstbezogene Haltung. Dieses Drehen um ich, meins ich. Das ist das, was uns wirklich plagt. Das ist das, was wirklich Dukkha, Leiden verursacht. Und wie käme ich jemals aus dieser Haltung raus, wenn es keine anderen Wesen gäbe? Die einzige Weise, aus dieser Fessel mich zu befreien, ist, indem ich mich orientiere auf andere hin. Also nur indem ich mich auf andere hin orientieren kann, habe ich irgendeine Aussicht, mich von dem zu befreien, was die Quelle alles meines Elends ist. Okay, das waren ein paar Impulse, worüber ihr reflektieren könntet in Verbindung mit diesem ersten Vers. Und morgen schön ist Sonntag, die meisten Leute haben sonntags ein bisschen mehr Raum und Zeit. Es wäre schön, wenn ihr dann vielleicht ein bisschen sitzen könntet mit diesen Fragen, mit diesen Reflexionen. Gut, und damit will ich es jetzt erstmal auf sich beruhen lassen und wir werden jetzt in Gruppen gehen für ungefähr eine Dreiviertelstunde bis 12:15, wo ihr, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Text oder auch ja, Dinge, die ihr ein bisschen untersuchen wollt, wie eure spontane Resonanz darauf ist, ist das Widerstand, ist das Begeisterung, ist das Befremdung, also wo ihr das in der Gruppe ein bisschen erforschen könnt.